Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Den Älteren unter unseren Hörerinnen und Hörern muss ich wahrscheinlich nur zwei Stichworte sagen. Sugar Baby und der deutsche Elvis. Und dann wissen Sie schon, wer heute unser Gast ist. Die Jüngeren werden in der nächsten Stunde einen 83-Jährigen kennenlernen, der einen Hüftschwung hat wie ein 20-Jähriger. Ich begrüße Peter Kraus. Schönen guten Tag.
Schöne Begrüßung, danke.
Herr Kraus, ich erreiche Sie in Frankfurt am Main. Verraten Sie uns mal, was Sie da gerade in den letzten Tagen gemacht haben oder wie Sie nach Frankfurt kommen.
In den letzten Tagen, wir haben Konzerte gemacht in Bad Nauheim beim Elvis Festival, was sehr schön war. Voll besetzt, 2000 Fans von Elvis und hoffentlich von mir auch. Oder zumindest sind sie es nach dem Konzert geworden, denn es war, wie das Publikum sagte und wir auch das Gefühl haben, eines der besten Konzerte, das wir jemals gespielt haben.
Was Sie jemals gespielt haben. Und ich meine, das wird das heißen, ne? Das sind Jahrzehnte.
Ja, man muss ja immer besser werden. Ja gut, das macht nichts.
Aber immer besser werden.
Das war eines der besten. Ja.
Mein heutiger Gast ist Schauspieler und Sänger Peter Kraus, von dem man sagt, er habe den Rock'n'Roll nach Deutschland gebracht. Seine Version von Little Richard's Tutti Frutti wurde 1957 sein erster Hit. Herr Kraus, da waren Sie gerade mal 18. Wann hatten Sie denn Little Richard gehört? Wann hatten Sie den gehört?
Ja, kurz danach, als die Platte rauskam, das war 56, nehme ich an. Ich habe mich mit sehr, sehr guter amerikanischer Musik mein junges Leben lang beschäftigt.
Ja,
sehr junges Leben lang. Habe Jazzgitarre angefangen zu studieren und von einer Riesenkarriere als Musicalstar geträumt und später als Regisseur und so weiter. Und war ein begeisterter Fan von allen großen Amerikanern. Dann kam eben plötzlich eine Musik, wo ich spontan sagte, wow, das ist ja viel einfacher. Das Ding besteht aus drei Harmonien. Das ist die Musik für die Jugend, das hat Zukunft. Und dann ist mein ganzes Herz für diese Musik aufgegangen. Das war Little Richard. Oder wen gab es da noch alle?
Und dann haben Sie den umgesetzt. Und das hören wir jetzt mal. Wir hören die Version von Peter Kraus von Tutti Frutti. Jetzt hören wir mal ganz kurz rein.
So geht's jede Nacht bis morgens um 8. Rock'n'Roll hat uns verrückt gemacht.
Rock'n'Roll hat uns verrückt gemacht. Das war also in Ihrem Fall ja wörtlich zu nehmen. Haben Sie den Text den Deutschen eigentlich selber geschrieben?
Nein, habe ich nicht geschrieben. Aber ich habe ihn weitergeschrieben, weil die Bongo Bar ist nicht mehr in, da ist ein Handyladen drin. Die alte Sue, die ist noch fit, zeigt ihren Enkelkindern den Rock'n'Roll-Schritt.
Das ist schön, dass Sie jetzt gleich selber den Sprung machen. Ich wollte nämlich jetzt auch einen Sprung machen, inhaltlich von 65 Jahren. Und dann landen wir nämlich bei Ihrem aktuellen Album, das jetzt gerade im Juni rausgekommen ist und mit dem Sie eben auf Tournee sind, in diesem Jahr und im nächsten Jahr vor allem auch. Das Album heißt Idole. Jetzt hatten wir ja schon mal so ein Idol gerade gehört. Erzählen Sie uns mal von Ihren Idolen. Das sind ja eigentlich, jedenfalls auf dem Album, gar nicht unbedingt Rock'n'Roller, sondern Swing-Musiker und Jazzer.
Ja, genau. Also ich bin mit reiner Jazzmusik aufgewachsen. Wir lebten in Wien damals. Mein Vater hat in amerikanischen Lokalen nachts noch amerikanische Songs für die Amerikaner gesungen, die da waren, stationiert waren und so weiter. Und dadurch, das hat er zu Hause eingelernt, obwohl er kein Englisch sprach. Und dadurch bin ich mit dieser Musik aufgewachsen. Und meine Idole waren diese Leute, Sinatra, Sammy Davis Jr., auch die Filmleute natürlich, Gene Kelly und so weiter. Das war mein Leben eigentlich. Und ich wollte unbedingt das machen, Jazz, Swing und so weiter. Und was ich zuvor schon sagte, bis zu der Zeit, wo der Rock'n'Roll kam. Dann hat sich das spontan geändert. Ich habe gesagt, ja, Musik für die Jugend, das muss ich machen, das muss ich nach Deutschland bringen. So. Und diese Platte ist eine Verbeugung, eine Hommage an diese Künstler von damals, die mich eigentlich auf den richtigen Weg gebracht haben. Und ich glaube, heute sagen zu können, dieses Beschäftigen mit dieser wesentlich komplizierteren und schwierigeren Musik eigentlich für mich eine gute Schule war und dass ich nur aus dem Grund dann diese Übernachtkarriere gemacht habe oder bewältigen konnte, weil meine Karriere ging wirklich so los. Ich habe Spaß bin auf die Bühne gegangen bei einem Jugendkonzert und habe gesagt, die neue Musik, Rock'n'Roll, habe drei Lieder gesungen und am
dann
nächsten Tag war
ab
ich
in Rakete.
Deutschland ein Star. Ja. Ja.
Darüber wollen
ja.
wir übrigens noch mehr hören und ich würde jetzt aber ja. am Anfang ganz gerne, weil wir das Album nämlich auch vorliegen haben, bei dem neuen Album bleiben. Ich habe gelesen ja. oder gehört, dass Sie während Corona eigentlich auch auf die Idee kam, das jetzt auch tatsächlich umzusetzen, weil Sie zu Hause für sich Musik gespielt haben, ohne Publikum natürlich. Das ja. heißt, Sie machen täglich noch Gesangs- und Fingerübungen? Ist das notwendig?
Nein, das mache ich nicht. Nein. Aber was ich höre zu Hause ist Swing und Jazz. Immer schon. Blues, ja. Und zwischendurch natürlich guten alten Rock'n'Roll, das ist ganz klar. Und zwischendurch höre ich auch mal rein, was man heute so als In bezeichnet, wofür die Jugend sich begeistert. Da höre ich wieder weniger rein dann. Aber das ist meine Musik und da ist es eben einfach entstanden aus Telefonaten mit meinem Musiker, mit meinem Gitarristen, der gesagt hat, Mensch, lass uns doch so eine Platte machen. Und dann haben wir uns eigentlich der Sache genähert und das sollte meine fünfte Abschiedstournee, sollte wirklich die letzte sein. Mhm. Und jetzt hat diese Platte, die wir auf die Beine gebracht haben, bringt das Ganze wieder ins Rollen und jetzt gibt es wieder Konzerte und es gibt wieder mehr Tourneen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich, Sie haben es eben schon gesagt, 5 Abschiedstourneen haben Sie schon hinter sich. Jetzt kommt ja. also die 6. oder vielleicht ist es gar keine Abschiedstournee, vielleicht haben Sie aufgehört, da irgendwie die zu nummerieren. In alten Filmaufnahmen, da sieht man das ja, wie Sie bei Ihrer Musik über Tische und Bänke gesprungen sind. Ich nehme mal an, dass Sie das mit 83 jetzt so nicht mehr machen. Wie sieht denn heute eine Show von Ihnen aus?
Ja, also jetzt das Konzert beim Elvis Festival, es war fast so wie früher.
Ja, also das heißt, die Bewegung.
Also meine Frau ist dann gekommen und hat gesagt, du bist wohl wahnsinnig geworden, was du da aufgeführt hast auf der Bühne. Sag mal, dem muss doch alles wehtun. Sag ich, mir tut nichts weh, es ist alles bestens. Nichts tut mir weh, es ist alles in Ordnung.
Sie spielen in großen Hallen, jedenfalls stehen die auch nächstes Jahr auf dem Tourplan. Wie alt ist das Publikum eigentlich?
Das Publikum ist natürlich im reiferen Alter, aber es kommen natürlich auch sehr viele, also sehr viele würde ich nicht sagen, ganz schwer schätzen, es ist immer unterschiedlich, vielleicht ein Drittel kommen jüngere Leute oder wie beim Elvis Festival sind natürlich viele junge Leute da gewesen. Es gibt sehr viele Leute, die sich für diese Zeit begeistern, junge Leute meine ich es. Mhm. Es gibt aber zum Glück auch sehr viele junge Leute, die sich einfach für die Tatsache begeistern, dass sie 5, 7 Musiker auf der Bühne stehen, die Instrumente in der Hand haben, die sie live bedienen und nicht aus irgendwelchen Trickkästchen oder von hinten Zuspielungen kommen, die das Ganze vielleicht verschönern, aber nicht wirklich machen. Mhm. Also die Tatsache, dass Live-Musiker live musizieren, begeistert schon, Gott sei Dank, sage ich jetzt, viele junge Leute auch.
Ich habe auch von vielen jungen Leuten gehört, die so Jukebox-Musik, also in manchen Kneipen stehen ja auch noch Jukeboxen und so da ist der Rock'n'Roll tatsächlich sehr beliebt und ich nehme mal an, dass das dann sich auch in solchen Konzerten eben zeigt. Das Besondere an diesem Album, über das wir ja gerade reden, Idole, ist, dass Peter Kraus Gastmusiker und eine Gastmusikerin eingeladen hat. Annette Lusian, Till Brönner, Götz Alsmann und Helge Schneider haben sie dabei gehabt. Wie haben die auf ihre Einladung reagiert?
Spontan positiv. Ich war also wirklich überrascht. Ich musste nur erzählen, was ich vorhabe. Ich möchte ein Swing-Album machen im klassischen alten Stil. Das heißt, was wir früher nannten, Easy-Bar-Musik. Ja? Mhm. Wir spielen also mehr oder weniger nur ein Trio oder 4 Leute oder 5 Leute. Ein Solist ist dabei, der macht ein Solo rein. Und das war einfach so klassisch. Und ich bin ein wahnsinniger Fan oder mein größter Star ist Diana Krall, die ja das nach wie vor mit Trio macht und einem Begleitmusiker. Und ich habe das einfach erzählt und da wurde gar nicht mehr lange nachgefragt bei allen Beteiligten und gesagt, da bin ich dabei, Ausschluss, basta. Das ist alles ganz klar. Und Helge Schneider war der Größte, er hat gesagt, da kann ich doch auf einem Saxophon spielen, auf anderen spielen. Was spielst du dann noch? Da spiele ich Vibraphon drauf und kann ich noch irgendwo Klavier spielen vielleicht und so. Also es war unwahrscheinlich, ich war selber überrascht, weil das sind ja Größen, Till Brönner und so weiter.
Sie haben ihn jetzt sozusagen schon selber anmoderiert. Wir wollen nämlich jetzt einen Song hören, und zwar den mit Helge Schneider. Und Sie erzählen uns nachher, welche Instrumente er tatsächlich gespielt hat. Also ein Song, Helge Schneider und Peter Kraus, Mr. Bojangles, hier im Deutschlandfunk Kultur.
einen alten Smoking, aber frisch polierte Schuhe. Als ich ihn sah, er stand ganz nah vor mir mit seinem schwarzen Hut und schneeweißem Haar. Ein kleines Mädchen stand vor ihm, strahlte ihn an und sagte leise, komm, bitte tanz.
Peter Kraus bei uns zu Gast und nicht nur zu Gast, sondern auch von seinem neuen Album Idole zu hören, Mr. Bojangles. Im Original von Jerry Jeff Walker, 1968 war das, auch gesungen von Sammy Davis Jr., 72. Und hier eben musiziert zusammen mit Helge Schneider, Peter Kraus und Helge Schneider. Was hat Helge Schneider letztlich beigetragen, Herr Kraus? Er hat ja so viele Instrumente vorgeschlagen.
Nein, auf dem spielt er dieses Keyboard, das so schön weich hinten klingt. Das war ich begleitet.
Ich hätte sie beide, wenn man mich jetzt gefragt hätte, sag mal, glaubst du, dass Helge Schneider und Peter Kraus zusammen Musik machen würden? Hätte ich Nein gesagt, glaube ich nicht. Also ich hätte sie nie zusammen gehabt. Wie waren die zusammen? Sie kennen sich schon länger?
Nein, gar nicht so gut. Bei manchen Leuten, manchen Kollegen muss man sich nicht gut kennen und hat trotzdem das Gefühl, man ist dick befreundet, weil man auf derselben Schiene arbeitet, weil man sich verehrt oder mag oder akzeptiert in dem, was man tut. Und Helge ist ein begnadeter Jazzmusiker. Also man, da gibt es überhaupt nichts. Und das hat jetzt nichts mit Katzenklo zu tun. Das ist einer der besten Jazzmusiker, die wir haben. Und wenn der natürlich dann improvisiert und dich am Keyboard begleitet, dann ist das ein Traum.
Merkt man richtig, wie Ihnen das auch noch in der Erinnerung Spaß gemacht hat. Jetzt gehen wir mal ganz weit in der Erinnerung zurück. Peter Kraus ist 1939 geboren in München, aufgewachsen in Österreich. Herr Kraus, mitten im Krieg war Ihre Kindheit. Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Nationalsozialismus, war das später ein Thema in Ihrer Familie?
Nein, eigentlich nicht. Also an den Krieg habe ich gar nicht so schlimme Erinnerungen, außer dass wir ausgebombt waren in München. Und ich war klein, also war 2 oder was. Und wir sind dann aufs Land zu meinen Großeltern. Das war bei Laufen, bei Salzburg. Und ich bin eigentlich sehr friedlich und schön aufgewachsen am Land. Und dann sind wir nach Salzburg gegangen. Mein Vater hat dann ein kleines Kabarett gegründet dort. Und ich habe meine Schulzeit am Land verbracht und dann in Salzburg. Und dann hat er Kabarettensemble gemacht und ist dann nach Wien gegangen. Und dann bin ich in Wien aufgewachsen. Da kam ich dann mit der ganzen Wiener Kabarett-Szene zusammen.
Also das war so Ihre Szene,
Kabarett. Ich weiß nicht, ob die Namen sagen, Gerhard Bronner und Qualtinger und so weiter. Ich bin also immer unter Künstlern aufgewachsen und das war für mich wahnsinnig schön und wahnsinnig, es hat mich begeistert.
Also war klar, dass das auch so Ihr Weg wird, so in die Kultur,
das
war klar?
Das war sowas von klar. Das war ganz klar, ja. Und das waren alles Menschen, die mich also wahnsinnig inspirierten und begeistert haben.
Sie haben vorhin ja schon erzählt, die Musik, die bei Ihnen nach dem Krieg gehört wurde, war durchaus Jazz. Ihr Vater hat das selber auch Jazz gespielt, haben Sie erzählt. Als Sie dann den Rock'n'Roll für sich entdeckt haben, häufig auch halbstarken Musik genannt, die Reaktion Ihrer Eltern war da auch positiv, befördernd oder fanden Sie es nicht so gut?
Als ich zu meinem Vater kam und sagte, du, da gibt es in Amerika einen Typen, der springt da auf die Bühne, macht wahnsinnige Songs und die Mädels fallen in Ohnmacht, hat er gesagt, das ist ja irre. Habe ich gesagt, du, das möchte ich auch machen. Hat er gesagt, das ist eine gute Idee, das ist eine super Idee, ich bin dafür. Mhm. Und dann haben wir das angefangen, ja, dann haben wir das angepackt.
Was heißt das, dann haben wir das angefangen? Wie haben Sie das angefangen? So beliebt zu werden, die Mädchen in die Ohnmacht zu bringen? Wie hat Ihr Vater Ihnen dabei helfen können?
Das war natürlich ein Zufall. Ich habe ja zuerst Filme gemacht. Ich habe ja Fliegende Klassenzimmer mit 13 gemacht und dann einen Film noch mit Barbara Rütting und so weiter. Das war eigentlich ein Zufall. Ich war auf der Schauspielschule angemeldet, wollte Schauspieler werden und habe gedacht, das mache ich jetzt einmal Schauspieler und dann spiele ich Musical und dann werde ich ein bekannter, wahnsinniger, guter Filmregisseur und brauche mich nicht mehr schminken. Das war so meine Lebensvorstellung.
Ach, Filmregisseur.
Mein Interessensgebiet, was ich machen wollte, war also vom Musical angefangen über Jazz bis zum Filmregisseur, war sehr breit gefächert. Und das mit dem Rock'n'Roll war eigentlich, ich erzähle es ganz kurz, die Münchner Abendzeitung hat ein Konzert gemacht für Jugendliche, weil für die Jugend zu wenig getan wird und hat ganz wenig Eintritt verlangt, ich glaube eine D-Mark 50 oder sowas. Und meine Freunde haben mich überredet, haben gesagt, du, was heißt Konzert für die Jugend? Da spielen ja nur ältere Herrschaften, um es vornehm auszudrücken. Max Greger, Hugo Strasser. Und die haben mich überredet und ich habe beim Hugo vorgesungen. Und wir haben eigentlich aus Spaß gesagt, okay, ich gehe da auf die Bühne und ich singe drei Rock'n'Roll-Titel. Mhm. Und ich habe auch dem Konferencier aber noch gesagt, dass Sie ja nicht meinen Namen sagen. Sagen Sie einfach, ein junger Münchner bringt für euch jetzt die neue Musik aus Amerika.
Also so das richtig war, getraut haben Sie sich dann doch nicht.
Nein, man hat ja nicht gewusst, was wirklich passiert. Ja, ja. Und kein Mensch hat geahnt, dass der Saal zusammenbricht, genauso wie in Amerika. Man hat nur gesehen, in Amerika fallen die Mädels in Ohnmacht, flippen die Jugendlichen aus. Und dann hat man gesagt, in Deutschland wird das nie passieren. Das kann bei uns gar nicht passieren. Amerika ist ein ganz anderes Land und so weiter. Es ist an dem Abend passiert. Und wir hatten drei Lieder einstudiert. Ich musste das letzte Lied dreimal singen, weil ich nicht von der Bühne kam. Ich habe dreimal hintereinander ein Lied gesungen, weil wir kein viertes hatten. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung, er kam, sang und siegte. Deutschland hat einen eigenen Elvis Presley,
ja, und
Peter
da,
Kraus.
Da muss ich Sie jetzt mal fragen.
Dann
da war
eine Karriere.
Ja, der Beginn der Karriere. Ich meine, so von rückwärts betrachtet war das der Beginn der Karriere. Damals waren Sie eben gerade erst 17. Es kam dann ja auch sofort die erste erfolgreiche Single hier. Tutti Frutti haben wir ja vorhin eben auch gehört. Ne?
Genau.
Aber ich habe so gedacht, ging das nicht auch ein bisschen schnell für so einen jungen Mann? Ich meine, also diese... Wenn ich mir das so vorstelle?
Das ging wahnsinnig schnell, aber wie gesagt, mein großer Vorteil war, dass ich in einer Künstlerfamilie aufgewachsen bin und dass ich mich zuvor intensivst mit wesentlich komplizierterer Musik beschäftigt habe. Ich hatte eine gewisse Vorbildung, sonst wäre das nicht gegangen.
Ja.
Ich hatte damals schon, weil ich ja auch Musical machen wollte, ich hatte schon Gesangsunterricht genommen, war zwar am Anfang bei den ersten Rock'n'Roll-Konzerten, war ich immer heiser und habe dann intensivst gearbeitet, dass die Stimme, dass sie nicht kaputt geht am Abend durch übermäßiges Schreien oder technisch falsches Singen und so weiter. Ja, ich habe es einfach geschafft.
Ja,
dann habe ich ja schon Steppen gelernt und Tanzausbildung gemacht.
Aber ich wollte gar nicht auch unbedingt nur auf die Qualitäten Ihres Könnens hinaus, sondern auch was das mit so einem jungen Mann macht, wo plötzlich ein solches Gekreische losgeht, wenn der sich nur auf der Straße sehen lässt. Sie waren der erste männliche Starschnitt der Bravo, also ein absolutes Idol, verfolgt von den Fans, vor allem von den weiblichen. Ich nehme mal an, das ist ja auch nicht immer schön, oder?
Ja, was soll man dazu sagen? Es war, als junger Mensch ist das schon schön. Es war spannend, es war unheimlich aufregend. Vor allen Dingen, es war ja anders, wie man sich das heute vorstellt. Ja? Damals hat ja jeder gedacht, das gibt es nicht bei uns. Also ich muss Ihnen wirklich erzählen, wir haben die erste Tournee mit Max Greger gemacht und wir haben ja gespielt in kleinen Orten, in Kinos und so weiter. Und Die Fans sind über Fenster eingetreten, um in die Garderobe zu kommen, um an mich ranzukommen und
ja,
so weiter.
Ja, aber da stelle ich mir schrecklich vor, Herr Kraus. Sie haben ja überhaupt gar kein Privatleben mehr gehabt. Darauf konnten Sie verzichten?
Ach mein, da kann man schon drauf verzichten, wenn man so Packendes erlebt. Das war schon fantastisch.
Ja.
Ich meine, auf der Bühne zu stehen und die erste Tournee weiß ich zum Beispiel noch, da habe ich den Pausenschluss gemacht. Es waren ja immer die sogenannten bunten Abende. Es war ja kein Peter Kraus-Konzert, es war bunter Abend. Max Greger spielte, Freddie Quinn hatte den Schluss, der war schon der große Star. Ich hatte den Pausenschluss, dazwischen war auch manchmal ein Zauberer oder was weiß ich. Und plötzlich kommt man besser an als Freddie Quinn. Ja? Das war gigantisch. Und Freddie stand am Schluss und hat sich geärgert, dass ich mehr Applaus hatte und so. Das war schon ein aufregendes Leben. Aber was ich zuvor sagen wollte, das Lustige war, dann ging irgendwas zu Bruch, über der Fensterscheibe oder die Fans kamen ins Hotel rein und dann fuhren wir in die nächste Stadt und der Max hat sofort den Bürgermeister angerufen und hat gesagt, sieh, das und das ist passiert. Was war immer der Bürgermeister hat gesagt oder der Polizist oder wer immer, hat gesagt, ja dort, aber nicht bei uns. Bei uns passiert das nicht, wir sind ein friedliches Örtchen. Am Abend, rums, ging es wieder los. Das war fantastisch. Ich fand das toll damals.
Unser Gast Peter Kraus ist der Schwarm vieler Mädchen und jungen Frauen in den 60er Jahren in Deutschland gewesen. Die richtige, wie eben musikalisch ja auch schon angesprochen, die hat er trotzdem gefunden. Sie sind, Herr Kraus, weit über 50 Jahre mit Ihrer Frau Ingrid verheiratet. Beziehung und Familie in der Öffentlichkeit, die Sie uns beschrieben haben. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, mein Gott. Ich glaube, es spielt diese wilde Zeit bei mir eine große Rolle, von der wir zuvor sprachen. Mhm. Ich will jetzt so ein schlechtes Wort austoben. Ja. Mhm. Aber Sie wissen, was ich damit meine. In diese Situation kommt ein normaler Mensch ja erst mit ab 20 oder sowas, wenn er das erste Geld verdient hat. Oder das war bei mir schon alles in der Jugend. Dann ging ja die Karriere etwas, als die Beatles kamen, ging es ein bisschen zurück. Und ich habe mir gesagt, so, jetzt machst du eine Pause und spielst in Wien Theater. Und das war sehr gut. Und es war für mich eine völlig neue Zeit. Ich war plötzlich ein halbes Jahr an eine Stadt gebunden. Bin jeden Abend nach meinem Job Theater spielen in dasselbe Apartment gegangen. Und da lernte ich meine Frau kennen. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich intensiv, sage ich jetzt mal, mit einer Beziehung beschäftigt. Ja, wir sind uns näher gekommen. Zuvor war alles immer nur flink, rucki zucki, muss morgen wieder weg. Ich fliege morgen wieder dorthin und so. Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Und ich erzähle immer die Geschichte, dass wir in den ganzen Jahren nie gestritten haben. Es glaubt mir niemand, aber nee, es ist so. Ja, Sie glauben es auch nicht.
Ist nein, okay. Ich glaube es auch nicht.
Nein, es ist so. Es ist einfach, man kann sich so zusammenfügen, dass man einfach im Hinterkopf, man weiß, das bringt ja nichts. Ja, es bringt nichts. Es kostet nur Zeit, es kostet nur Kraft, es kostet Nerven. Ja. Das Schlimme ist, dass wir eigentlich immer gerne zusammen sind. Wir sind immer zusammen. Ja,
aber zu zweit. Also das
ich
ist ja
bin
nicht
kein Partytyp. Ich
das
bin,
ist ja nein, das Schönste, was man sich vorstellen kann, wenn man eine lange Beziehung hat.
Nein, es ist eine gewisse Gefahr da, das ist die Zukunft. Ja? Mhm. Und ich habe das an Peter Alexander, der bei mir im Ort in Lugano wohnte, mit seiner Frau, der ja völlig verzweifelt war, als seine Frau starb. Also das sind ja auch Dinge, an die man schon ein bisschen denken muss, aber das müssen wir jetzt nicht in dieser Sendung machen. Mhm. Aber wir leben wahnsinnig gern zusammen, wir sind füreinander da und das funktioniert einfach und wir tun alles dafür, dass das weiter funktioniert.
Aber es ist schön, dass Sie auch solche Töne ansprechen, also dass Sie eben diese Gedanken, die man in einer so langjährigen Beziehung hat, dass Sie die äußern. Ich finde das ja sehr, sehr sympathisch, dass eben nicht alles Party und Easy Life ist, sondern eben tatsächlich auch von sowas anderem geprägt ist. Aber offenbar ist es bei Ihnen ja sehr gut gegangen, also auch das zu vereinbaren, das öffentliche Leben, das Konzertleben, denn auch Ihr Sohn Michael, Fotograf von Beruf, ist ja manchmal sogar bei Musikauftritten dabei.
Wir machen sehr viel musikalisch zusammen. Er hat jetzt auch wieder ein neues Projekt, aber er lebt natürlich auch in einer Musikrichtung, die sehr schwer an den Mann zu bringen ist, sage ich immer. Aber ich habe ihm gesagt, wenn du ein Einkommen hast und dann dir es leisten kannst, die Musik zu machen, die du liebst, dann mach das. Es gibt ja zwei Arten von Musik, sage ich immer. Entweder du machst diese Musik, die du liebst und die aus dem Bauch, aus der Seele kommt, oder du machst Musik, die du konstruierst, weil das gerade ein Hit werden könnte. Ja.
Ja.
Das ist die Musik, die man nicht machen soll.
Ja, das ist aber einfach.
Die man machen muss, aber wenn man davon leben will.
Das ist einfach gesagt, aber Sie haben ja eben auch selber gesagt, das war, also Ihre Karriere ging wie eine Rakete ab und dann gab es ja durchaus, Sie haben da die Beatles genannt, dann gab es so ein bisschen eine Flaute. Ja. Sie haben dann ja auch eben nicht nur Rock'n'Roll gesungen, sondern auch so softere, so Schmuse-Songs, weil die gut ankamen, aber Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie sich verbiegen mussten, weil das war ja gerade der Ratschlag an den Sohn, verbieg dich nicht.
Ja, aber ich habe trotzdem schlagermäßige Sachen mit Ralf Siegel gemacht. Warum? Weil die Karriere einfach weitergehen musste. Mhm. Und da hat man halt im Jazzclub am Abend Jazz gesungen. Und auf der Platte hat man gesungen, es kommt nicht auf das Alter an und so Zeugs. Aber ich bereue das nicht. Man darf nicht sagen, ich will nur das, ich will nur dieses Genre. Ich habe auch Operetten gemacht, ich habe Operettenfilme gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht. Musik ist mein Leben und da gehört alles dazu. Da gehört auch Mistmusik dazu. Das ist einfach so.
Und der Spaß hat offenbar nie aufgehört.
Nein.
Also das hört man ja jetzt noch. Aber Sie, von dem Schlagerbereich heute, da gibt es ja durchaus so Äußerungen von Ihnen, dass Sie sich davon abgrenzen und sagen, also nur Geld verdienen und da jetzt in der Schlagerszene mitmachen, die jetzt en vogue ist, diese auch Partykracher-Musik, das wäre nichts. Das würden Sie ablehnen.
Nein, Nein, das ist auch mit ein Grund, warum wir diese Art, ich habe schon einmal ein Swing-Album gemacht mit Big Band, warum wir bewusst ein Album gemacht haben, ganz im Easy-Party-Sound. Mhm. Easy-Party-Sound heißt, zu zweit irgendwo sitzen, Glas Rotwein, Kerzenlicht und Easy-Musik hören. Das war damals so schön, die ganzen Bars, wo nicht nur Remi Demi stattfand, sondern wo wirklich gute Stimmung verbreitet wurde, wo die Musik so laut war, dass du dich nebenbei unterhalten konntest, dass du mit der Frau flirten konntest, dass du ihr ins Ohr flüstern konntest. Das fehlt mir alles heute und ich würde mich freuen, wir haben wirklich gesagt so, die Jugend muss dahin wieder geführt werden. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt, ich bilde mir nicht ein, dass ich das schaffe, aber es ist ein kleiner Baustein dazu. Ja?
Das hören wir uns jetzt wieder an, Peter Kraus, den Song vom neuen Album. Schieß mich doch zum Mond.
Das ist Fly Me to the Moon, mhm, von meinem großen Idol natürlich Frank Sinatra. Also das haben alle großen Sänger der Welt gesungen und ich habe mich auch getraut, mich da anzuschließen und habe eine ganz andere Version gemacht, ein bisschen ja, nach meinem Idol Diana Krall klingt. Und ja, hör mal rein.
Den hören wir jetzt, genau.
Sieh das nicht so eng. Baby, mach dir doch nichts vor. Ich seh dein gebrochenes Herz, es grinst von Ohr zu Ohr. Was auch passiert, es passiert. Die Nacht gehört dir und mir.
Peter Kraus mit seinem Album Idole ist gerade auf Tour. Schieß mich doch zum Mond, haben wir gehört. Ein sehr ruhiges Stück. Da denke ich mal, werden Sie sich auf der Bühne so mit 83 nicht unbedingt mit dem Hüftschwung bewegen müssen. Wir hatten ja vorhin kurz erzählt, oder Sie hatten erzählt, wie es immer noch abgeht auf Konzerten bei Ihnen. Kommt sowas, so ein Rock'n'Roll oder sowas, wenn Sie da so doch mal so einen Hüftschwung hinlegen, kommt das aus Ihrem Innersten oder machen Sie das fürs Publikum? Weil sie wissen, die erwarten das natürlich auch ein bisschen.
Es kommt automatisch. Also es ist ein ganz einfacher Aufbau. Ich fange mit richtig der Rock'n'Roll-Musik an, mit der alles begann. Mit Rock Around the Clock, mit See You Later Alligator, mit diesen ganzen Krachern, wie wir sagen. Ja? Jetzt komme ich aber dann in eine Swing-Zeit rein und komme in ein ganz anderes Interpretieren rein. Mr. Bojangles haben wir gehört. Die Leute sind plötzlich, obwohl ich sie auch früher am Anfang, sie hören zu und das ist für mich das Wichtige. Mhm. Und wir haben dann diesen Teil natürlich am Schluss, haue ich wieder die Kracher raus und dann kreist auch die Hüfte, das ist ganz klar. Aber ich finde das einfach so schön, weil ich muss bemängeln, dass heutige Konzerte, ich werde wahnsinnig, es ist ein Rhythmus, ein Gestampfe von vorne bis hinten durch, 2 Stunden lang. Und ich finde das, Ich muss es sagen, ich finde das einfach boring, das ist entsetzlich für mich. Man hat das Gefühl, es wird immer zugehört, ja. Und ich will auch gar nicht, dass die Leute aufspringen und hochhüpfen. Mhm. Es kommen oft junge Leute und so, aber bei dir muss man sitzen. Sag ich, ja, aber sitz doch und hör mir zu. Ja. Und am Schluss kannst du noch rumspringen die letzten 20 Minuten. Aber man muss doch nicht 2 Stunden lang rumhüpfen. Das ist doch langweilig.
Ich habe von Ihnen einen Satz gelesen. In irgendeinem Interview haben Sie das mal gesagt. Hm? Wenn ich da so auf der Bühne stehe, dann parodiere ich mich selbst. Was meinen Sie damit?
Ja, das machen wir jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Es ist ganz einfach, das Publikum in Rage zu bringen. Ich sage, ich versuche jetzt so zu tun, als wäre ich noch ein 17-jähriger Rock'n'Roller. Ja? Hm. So. Dann schreien die natürlich, dann sage ich, passt auf, Kinder. Aber das geht nur, ich mache den 17-jährigen Rock'n'Roller und ihr unten müsst meine 16-jährigen Teenager spielen. So. Na, dann kreischen die natürlich, das ist ein alter Trick einfach. Dann mache ich einen Hüftschwung und dann schreien die unten, und die spielen mit, die machen mit. Das ist eine lustige Geschichte und dann parodiere ich mich halt ein bisschen selber.
Aber das ist schön, weil sie ja offenbar dann ja, auch über lustig. Sich selber lachen können und so eine gewisse Selbstironie dabei ist.
Ja, es muss ein bisschen Comedy, in einem Konzert muss auch Comedy sein. Mhm. Das Programm muss für mich so bunt wie möglich sein und da kommen natürlich auch parodistische Sachen drin. Ich mache auch eine Parodie über mein Sugar Baby. Das gehört dazu.
Genau, ja. Und das, weil Sie das gerade sagen, das gehört dazu. Ja. Das haben wir jetzt hier natürlich auch. Sie haben mal von Ihrer Visitenkarte gesprochen. Also die Visitenkarte von Peter Kraus hören wir jetzt.
Ich kenn Susi und Marlene, kenn die Mary und die Jane. Auch Diana ist bezaubernd und nett. Und das eine ist mir klar, ich käm dauernd in Gefahr, wenn ich dich nicht hätte, Sugar Baby. Hey, Sugar Sugar Baby,
oh Baby,
oh, oh Sugar Sugar Baby,
oh Baby.
Mmm, sei doch lieb zu mir. Sugar Sugar Baby,
oh Baby,
oh, oh Sugar Sugar Baby,
oh Baby.
Mmm, dann bleib ich bei dir.
Die Visitenkarte von Peter Kraus, Sugar Baby. Ja. Herr Kraus, textlich, ich habe jetzt mal auf den Text, Sie haben ja gesagt, ich soll zuhören, ne? Den, auf den Text gehört.
Ja.
Sei doch lieb zu mir, dann bleibe ich auch bei dir. Was denken Sie über das Frauenbild, was damals transportiert wurde?
Oh Gott, ja, das Frauenbild natürlich. Ja, was soll ich sagen? Sehr heikles Thema.
Führen Sie solche Diskussionen? Weil ich meine, das, Sie haben es gesungen und Spaß dabei gehabt. Führen Sie solche Diskussionen oder ist Ihnen das irgendwie lästig?
Ja, eigentlich mehr lästig, ja. Hm. Und teilweise auch unverständlich. Darum führe ich es ungern, weil da gebe ich mich auf ein Gebiet, wo ich dann vielleicht anecke sicher anecke. Ich denke halt einfach gerne zurück an eine Zeit, also an meine Jugend, wo man mit einem Mädchen geflirtet hat und sich langsam genähert hat. Und auch gewisse Tricks verwendet hat. Das Mädchen bereits genau wusste, dass ich mit dem einlassen würde, aber das nicht zeigen wird. Und das war eben eine solche Romantik, eine schöne Romantik, die mir einfach fehlt.
Erinnert sich Peter Kraus hier im Deutschlandfunk Kultur. Herr Kraus, wir hatten ja eben Hüftschwung und alles Mögliche schon. Wenn der von innen kommt, das ist das eine. Aber damit der so kommt, was für eine Disziplin gehört eigentlich dazu, körperlich so fit zu sein mit, ich sag's nochmal, 83?
Ja, ne, wir essen sehr bewusst, ja. Zum Beispiel Zucker ist gestrichen. Wir nehmen genug Zucker mit Obst zu uns. Also Zucker zusätzlich braucht man auf keinen Fall. Was nicht immer positiv ist, weil ich trinke mindestens am Morgen 3 bis 4 Espressos ohne Zucker, ohne alles. Also schwarz, reines Gift. Das heißt, also ich lebe nicht nur gesund, aber ohne Zucker. Ich glaube, was wichtig ist einfach, es ist eine Disziplin, die sich bei mir eigentlich von Anfang an eingestellt hat, schon in ganz jungen Jahren, weil Teenager-Idol musstest du damals sein als Vorbild. Ein Teenager-Idol war damals, oder ich empfand mich als Vorbild. Das tun ja heutige Teenager-Idole nicht mehr. Die gehen ja auf die Bühne und preisen einen Joint an. Ja? Also die machen, das ist ja ganz andere Situation geworden. Ich war ein Vorbild. Ich habe mir Fotos gemacht mit der Milchflasche in der Hand. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt und mein Producer, wir haben auch darauf geachtet, Vorbilder, ich war anständig angezogen, ich habe aber nicht Lederjacke getragen die ganze Zeit. Ich hatte
Maßanzüge. Als Rock'n'Roller ist ja auch ein Ding, ne?
Also, ich bin ja vom Rock'n'Roll zu, wie ich immer sage, Mädels Einlull-Lieder übergegangen.
Auch wieder sehr viel Selbstironie dabei.
Ja, das waren Mädchen Einlull-Lieder, sonst gar nichts. Und dazu gehörte für mich im Disziplin, gutes Aussehen, gut gekleidet, Anstand. Wenn ich zu einer Besprechung mit irgendjemandem gekommen bin, ganz gleich, Producer oder Reporter oder was weiß ich, und es hieß 12.15 Uhr, war ich um 12.15 Uhr da. Und dann haben die ganz blöd geschaut und haben gesagt, ein Rock'n'Roller, der pünktlich ist. Sag ich, das ist genau der springende Punkt. Das ist es. Ich bin pünktlich. Und ich habe auch immer versucht, Etikette zu zeigen, weil ich mich als Vorbild fühlte. Daraus ist eine gewisse Disziplin entstanden, die einfach bis heute in mir steckt. Und jetzt kommen wir wieder auf das, weil ich weiß natürlich heute genau, wenn ich jetzt auf der Bühne sitzen würde, schlampig und mit einem dicken Bauch, dann könnte ich Sugar Baby so schön singen, wie ich wollte. Es würde niemand interessieren. Glauben Sie mir das.
Herr Kraus, Eins wollte ich nur ansprechen. Also eine Leidenschaft von Ihnen, nicht nur die Musik. Sie sind Oldtimer-Sammler. Fahren Sie eigentlich auch noch Autorennen?
Na, Autorennen fahre ich nicht mehr. Ich bin Bergrennen gefahren und Rallye sehr viele gefahren. Also in die berühmten Rennen halt in Italien und so weiter, Mille Miglia und so weiter. Und das bin ich gefahren und ich habe in erster Linie bin ich aber Schrauber gewesen. Jetzt lässt es ein bisschen nach, weil es ist schon ein bisschen kompliziert, immer unter dem Auto, wenn man keinen Handlanger hat, immer rauszukriechen, weil man den falschen Schlüssel in der Hand hat und dann wieder unter das Auto zu kriechen. Langsam wird es ein bisschen schwierig. Also ich lasse das jetzt. Habe ich lang genug gemacht. Jetzt ich bin überhaupt ein Mensch, der viele Dinge, wo er einfach sagt, das habe ich so und so viele Jahre gemacht, okay, abgehakt, vergessen. Das passt nicht mehr, muss nicht mehr sein. Das finde ich ganz wichtig im Alter. Das ist ganz wichtig.
Ein altersweiser Peter Kraus im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kraus.
Ich bedanke mich.
Und das nächste Konzert wollte ich ja noch hinweisen, und zwar mit richtigem Datum. Das ist am kommenden Samstag. Und der kommende Samstag ist der 20. August. Und da werden wir den Peter Kraus hören in Oettingheim, wer möchte.